HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Sie ist Deutschlands erste, bekannteste und erfolgreichste Filmproduzentin. Geht nicht, gibt's nicht. Herzlich willkommen, Regina Ziegler.
Ja, hallo, ich freue mich.
Frau Ziegler, geht nicht, gibt's nicht. Das ist auch Ihr Lebensmotto. Wie kam's?
Meine Mutter, die auch immer wieder versucht hat und mit großem Erfolg alles möglich zu machen, wo man dachte, geht nicht, gibt's nicht. Dann, als ich Wolf Grimm kennenlernte, ist mir geht nicht, gibt's nicht auch immer wieder begegnet.
Das war Ihr Ehemann, Ihr zweiter Mann?
Ja, und selbst meine Enkeltochter Emma sagt inzwischen, geht nicht, gibt's nicht.
Von wem hat sie das wohl? Ja, Frau Ziegler, gehen wir ins Jahr 1977 beziehungsweise 1973. Damals sind ja Frauen, die zum Film wollten, eher Schauspielerin geworden, allenfalls Regisseurin. Warum wollten Sie Filme produzieren?
Naja, ich hatte zuvor 7 Jahre beim Sender Freies Berlin als Produktionsassistentin gearbeitet. Und natürlich war es eine schwierige Situation, dort Karriere zu machen. Damals machte man als Frau im Sender noch keine Karriere. Hat sich ja heute Gott sei Dank ein bisschen geändert. Und es war dann Wolf Grimm, mit dem ich verschiedene Dokumentarfilme betreut hatte und ihn begleitet hatte als Produktionsassistentin, kennengelernt, der unbedingt seinen ersten Kinofilm machen wollte. Er kam ja aus der DFFS, also aus der Film- und Fernsehakademie, und machte mich natürlich darauf aufmerksam, dass die Karriere für Frauen in einem Sender wie dem damaligen Sender Freies Berlin doch ziemlich unmöglich sei und es sei doch viel besser, wenn ich mich selbstständig machen würde. Und ich sagte dann, naja, aber du willst ja nur, dass ich deinen Film produziere. Und er sagte, ich will auch, dass du Erfolg hast, den du im Sender nicht hast. Und das hat mir eingeleuchtet.
Naja, das ist ja schon ein Statement, wenn ein Mann sagt, den Sie kaum kennen, ich will, dass du Erfolg hast. Woher hatten Sie den Schneid, den Sie ja auch aus sich herausholen mussten, es in einer damals männerbesetzten, rein männerbesetzten Branche zu versuchen?
Naja, das ist sicherlich auch so von der Mutter überliefert. Meine Mutter war mit mir 3 Tage und 4 Nächte hochschwanger mit meiner älteren Schwester Barbara, die 5 Jahre alt war, in einem Luftschutzkeller verschüttet und wurde irgendwann dann freigeschaufelt. Und als sie dann zur Seite guckte, war das Haus, in dem ihre Wohnung war, in der Röntgenstraße in Berlin, waren nur noch Trümmer da. Sie ist dann per Anhalter in den Harz gemacht, wie man so schön sagt, und hat mir dort mit größter Kraft, weil sie unbedingt wollte, dass ich am Weltfrauentag, nämlich am 8. März zur Welt komme, um 10 vor 12 haben wir es dann beide geschafft und ich soll auch ganz schön laut gekräht haben. Und die Mutter hat alles Mögliche durchgesetzt, weil sie konnte nicht studieren, weil eben Kriegsverhältnisse waren. Sie wollte immer Journalistin werden und hat sich das dann Learning by Doing 48 im Weserbergland, wohin sie inzwischen geflüchtet war, weil die Russen den Harz besetzten. Und so hat sie eigentlich uns durchgebracht, indem sie alles Mögliche gemacht hat und irgendwie versucht hat, sich selbst aber auch damit wohlzufühlen und ist in die Geschichte im Weserbergland als rasende Reporterin eingegangen, weil sie sich dann ein Moped anschaffte und überall rumfuhr, um die Neuigkeiten aufzusammeln, Fotos zu machen und eine ganze Seite der Schaumburger Zeitung zu gestalten.
Also eine patente Frau wie die Tochter Regina Ziegler. Und ihre Mutter war unter anderem auch Filmkritikerin, habe ich in ihrer Biografie gelesen. Also der Apfel fällt dann doch nicht weit vom Stamm. Im Krieg geboren zu sein, davon haben Sie wahrscheinlich nicht viel mitgekriegt, doch Sie sind danach aufgewachsen. Wie hat Sie das geprägt?
Also erstmal wurde mir gesagt, dass es keinen Schnuller gab und dass man mir immer so ein Stück Speckschwarte in den Mund gesteckt hat, wenn ich anfangen wollte zu schreien. Und die Zeit hat mich natürlich geprägt, weil wir auch nicht so in den besten finanziellen Verhältnissen lebten. Meine Mutter aber immer versucht, uns irgendwie das Leben schön zu gestalten. Und ich immer sauer war, dass ich die abgelegten Kleider von meiner Schwester tragen musste. Die wurden dann nur ein bisschen umgearbeitet. Das machte meine Großmutter. Und eigentlich habe ich da gemerkt, dass es mir wichtig war, nicht mir die Nase am Schaufenster platt drücken zu müssen. Ja. Als Kind habe ich das schon gewollt und dann habe ich halt sehr viel Nachhilfeunterricht erteilt und in Obernkirchen gibt es eine Glasfabrik Haie. Da habe ich in den freien Stunden immer Etiketten an Flaschen geklebt und ja, irgendwas habe ich immer gemacht und das war dann so, dass ich mir dann doch ab und zu die Bücher, die ich lesen wollte, kaufen konnte oder auch mal eine Bluse, was Neues, und das fand ich dann schon sehr schön.
Also von klein auf haben Sie, Frau Ziegler, ja dann auch Verantwortung übernommen für sich selbst und sind ja auch lange Zeit in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Mutter, Schwester, Großmutter, Ihr Vater kam erst später aus der Kriegsgefangenschaft heim.
Das ist richtig, hatte allerdings auch noch einen ganz tollen Großvater, der mir immer sehr schöne Geschichten erzählt hat.
Regina Ziegler, Mutter, Großmutter, Filmdozentin und Filmproduzentin, die Nummer 1 in Deutschland. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie hat ihre Biografie vorgelegt. Geht nicht, gibt's nicht. Und das glaube ich, wenn ich Sie erzählen höre, Frau Ziegler. In dieser Biografie steht auch, ich musste hart kämpfen, gerade als Frau. Wie sah dieser Kampf aus?
Naja, es war so, dass natürlich die Produzentenkollegen erstmal gedacht haben, naja, da kommt so eine Sekretärin aus dem Sender Freies Berlin und was will die eigentlich hier? Und ich habe dann erstmal versucht, ihnen zu vermitteln, dass ich ihnen erstmal nicht wehtue und dass ich ihnen auch nichts antue. Und habe sie gelobt und habe gesagt, sie machen die tollsten Programme und die besten Geschichten. Und dann haben die gar nicht gemerkt, dass ich es inzwischen dann auch schon geschafft hatte. Und ja, dann war ich auf einmal, ganz akzeptiert. Ulrich Hamoni, mit dem ich dann ja auch noch eine Firma gründete, die Bärenfilm, weil wir ja hier in Berlin sind, haben wir gesagt, heißt die Firma Bärenfilm. Meine eigene Firma hieß Regina Ziegler Filmproduktion, war eine persönlich haftende Einzelfirma, die ich mit 60 Mark Gründungskapital bestücken musste, um die Erlaubnis zu bekommen, Geschäfte zu betreiben. Also dann haben die mich auch langsam akzeptiert und Schamoni sagte, Regina Ziegler ist der Silberstreif am Himmel, auf den wir schon lange gewartet haben.
Das ist eine tolle Aussage. Nur Frau Ziegler, das ist die eine Sache, dann doch in dieser Männerwelt akzeptiert zu werden. Andererseits, es war Mitte der 70er Jahre, Sie waren ja noch verheiratet mit Ihrem ersten Mann, hatten schon Ihre Tochter Tanja, die war ein paar Jahre alt, waren also verheiratet und haben ja voll gearbeitet. Das war ja damals auch ziemlich ungewöhnlich.
Ja klar, aber was sollte ich machen? Mein damaliger Mann Hartmut Ziegler war ja noch in der Ausbildung. Wir waren ja noch ziemlich jung. Ich habe die Tanja ja zur Welt gebracht, als ich 22 war. Das war ja damals auch nicht unbedingt das Alter, wo man Kinder kriegte. Und das muss ja auch alles laufen. Ich meine, wir mussten ja auch leben und von zu Hause konnte ich am Anfang dann auch nicht mehr so viel erwarten, weil meine Eltern erstmal ein bisschen sauer waren, weil ich nicht wie beschlossen Juristin wurde, sondern das Jurastudium schmiss. Man hatte für mich ja Schulgeld bezahlt. Ich habe das Latinum und das Graecum gemacht im Gymnasium Adelfinum in Bückeburg. Und dann hieß es, mach mal selber und wo ich auf mich gestellt.
Es wurden große Hoffnungen in Sie gesetzt, Frau Ziegler. Möglicherweise waren Ihre Eltern ja auch enttäuscht, als Sie dann doch nicht Jura studiert haben. Nur, steht in Ihrer Biografie, als Sie dann anfingen mit der Filmproduktion, da hat Ihre Mutter Ihnen sogar was beigesteuert.
Ja, weil sie merkte, dass es ernst wurde und sie wusste und kannte mich ja inzwischen auch schon so gut, dass ich, wenn ich dann was wollte, dann auch nicht aufgegeben habe. Und dann hat sie, als wir unseren ersten gemeinsamen Film, Wolf und ich dachte, ich wäre tot, machten. Und damals auch gab es erstens noch keine Filmförderung. Und die Sender, denen ich das Programm vorgestellt hatte, waren jetzt auch nicht so begeistert, sondern das kleine Fernsehspiel beim ZDF sagte, da es sich um den Suizidversuch einer 16-Jährigen, die mit sich und der Umwelt und der Familie nicht klarkam, handelte, sagte, naja, gehen Sie noch zum Kirchenfernsehen. Das fand ich damals ziemlich frech. Und habe gesagt, dann können die uns mal alle. Wir machen das Ding einfach selber. Und dann, ja, ich hatte ja auch Freunde, die auch mit was beigesteuert haben, die allerdings irgendwann dann auch mal schnell, wenn sie mich sahen oder den Wolf, den Bürgersteig wechselten, weil sie dachten,
die wollen schon wieder
was. Die wollen schon wieder pumpen.
Ja, ja, Frau Ziegler, Sie waren dann akzeptiert. Dann kam ja doch der nächste Schritt. Auch als selbstständige Filmproduzentin wollten Sie Ihre Filme ja verkaufen, anbieten den Sendern. Das war offensichtlich auch nicht so einfach. Das steht in Ihrem Buch. Ich bin tagelang beim ZDF den Aufzug rauf und runter gefahren, um mal einen von denen anzutreffen, die da was zu sagen haben. Schließlich konnten Sie die TV-Bosse allerdings mit Einschaltquoten überzeugen.
Ja, das tue ich ja heute noch. Und das ist ja auch eine Tradition bei Ziegler Film geworden. Auch Tanjas Filme sind ja sehr erfolgreich. Nehmen Sie mal mein Blind Date mit dem Leben, der im Kino immer noch läuft, auf DVD, riesig erfolgreich ist und in 42 verschiedene Länder verkauft wurde. Und das zeigt ja, dass wir hier das ganz gut können.
Und Ihre Tochter Tanja Ziegler ist auch Filmproduzentin geworden und schon lange Geschäftspartnerin. Dann gibt's noch die Enkelin Emma, von der Sie eben erzählt haben. Eigentlich haben Sie die Biografie für sie geschrieben, steht da drin. Was auch daran zu erkennen ist, dass an der Seite so ein kleines Daumenkino, wenn man das Buch ganz schnell durchblättert, sieht man da auch so eine kleine Geschichte. Das ist eine tolle Idee, finde ich.
Ja, na, vor allen Dingen ist es ein gutes Mittel, um Kinder zu unterhalten. Also mich hat eine Kollegin neulich von Ihnen angerufen, die auch ein Interview wollte und sagte, ich konnte das Buch nicht zu Ende lesen, weil mein zweijähriger Sohn immer mit ihrem Daumenkino spielt.
Sind Sie gerne Oma, Frau Ziegler?
Mit Leidenschaft. Als Emma noch kleiner war, haben wir jeden Sonntag Plätzchen gebacken und haben irgendwann gedacht, wir machen jetzt einen Plätzchenladen auf. Und Emma hat gesagt, weißt du was, du backst die Plätzchen, ich stelle den Stuhl vor die Tür und verkaufe. Da habe ich gesagt, siehste, das ist die richtige Aufgabenteilung.
Hat schon was von der Oma gelernt.
Naja, klaro, das hoffe ich doch.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu Ihrem ersten Musikwunsch. Das ist ein Musiker, der damals viele Mädchenherzen schneller schlagen ließ. Der mit dem erotischen Hüftschwung, Elvis the Pelvis, der King. Waren Sie auch in ihn verliebt, Frau Ziegler?
Ich war nicht in ihn verliebt, aber ich habe unheimlich gerne nach seiner Musik getanzt und das fand ich unglaublich und da konnte man ja richtig losrocken und twisten und den Hüftschwung richtig umsetzen. Also Elvis war für mich einfach ein wunderbar unterhaltender Musiker, aber der war ja auch viel zu weit weg, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, weil wir hatten ja gar keine Beziehung zueinander, sondern ich habe einfach seine Musik geliebt und nächtelang durchgetanzt.
Dann hören wir den jetzt.
Super.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe.
Elvis Presley und seine Blue Suede Shoes. Die Filmproduzentin Regina Ziegler ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Von ihr stammt dieser Wunsch. Und Sie schreiben, Frau Ziegler, in Ihrer Biografie, die Sie mitgebracht haben, geht nicht, gibt's nicht. Sie müssen von einem Projekt überzeugt sein, auch wenn es ein Brotjob ist. Gilt das auch für Banken, Regisseure und Schauspieler, damit Sie von denen bekommen, was Sie wollen?
Naja, ich meine, die kann ich überzeugen, na klar. Ich meine, sonst wäre ich ja nicht da, wo ich heute bin, wenn ich keinen überzeugen könnte. Also Akquise ist für mich eine große Herausforderung und jemanden zu überzeugen, finde ich, geht, wenn man selber weiß, dass man überzeugt ist.
Ja, auch da wurden die Grundlagen schon Jahrzehnte zurückgelegt. Ich habe gelesen in Ihrem Buch, als Sie noch beim SFB gearbeitet haben, da waren Sie zwar ein fleißiges Mädchen, ein Mädchen für alles, nur verdient haben Sie da auch nicht so viel. Deswegen mussten Sie mehrere Jobs gleichzeitig machen. Zeitung austragen, samstags im KDW Einkäufe der Mitarbeiter kontrollieren. Sie waren Vertreterin für Hormonpillen und Waschmaschinen. Also offensichtlich konnten Sie damals schon gut überzeugen.
Ja, na, vor allen Dingen im KDW, das war besonders aufregend, das habe ich an jedem Samstag gemacht. Das muss man sich so vorstellen, dass von 8 bis 9 die Angestellten des KDWs ihre Lebensmitteleinkäufe tätigen und die werden dann in eine große Halle gebracht und da steht der Name drauf und da sitzen dann Studenten oder eben jemand wie ich. Ich hatte ja meinen Job im Sender Freies Berlin, packt das alles aus, kontrolliert das nach, dann wird es wieder eingepackt, weil man ja immer Angst hat, dass die Leute, die sich mögen und lieben, sich vielleicht dann zu viel abwiegen oder so. Aber mein Problem war immer, dass ich 2x eine halbe Stunde Pause hatte und in dieser Pause musste man im grauen Kittel im KDW, um in diese Personalkantine zu kommen, mit den Rolltreppen durch das KDW gehen und ich musste mal aufpassen, dass ich meine Chefin oder Mitarbeiter des Senders nicht sah. Man durfte sich auch den grauen Kittel nicht ablegen, weil man eben kenntlich sein musste, dass man da für das Haus arbeitete. Und ich war 2x in der Situation, dass meine Chefin in der Nähe war und ich habe wirklich viel angestellt, um unter irgendwelchen Krabbeltischen zu verschwinden und auf einer anderen Seite wieder rauszukommen.
Warum eigentlich?
Naja, weil das hätte ja ewige Diskussionen erfordert. Das war damals nicht, glaube ich, so gern gesehen, dass man noch irgendwas anderes machte, sondern da ging man davon aus, wenn Samstag ist, dass man sich dann erholt von der schweren Arbeit des Senders.
Ja, offensichtlich gab es damals auch schon Menschen, die von dem, was sie verdient haben, nicht so gut leben konnten.
Ja, sicher, ja. Aber man muss eben sich was einfallen lassen, ne?
Regina Ziegler ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Das mit dem Geld, das Sie haben bzw. nicht haben, das sollte Sie ja noch lange begleiten in Ihrem Leben,
Frau
Ziegler.
Das begleitet mich heute noch.
Heute noch, ja. Wenn Sie Jura studiert hätten, dann hätten Sie vielleicht diese finanziellen Berg- und Talfahrten nicht erlebt. Wie als Filmproduzentin, Udo Jürgens hat gesungen, mit 66 fängt das Leben erst an. In dem Alter waren Sie fast pleite bzw. waren Sie ja öfter am Rande des finanziellen
Ruins. Ja, das sieht heute auch noch nicht so anders aus, weil ich mache ja oft Filme, an die ich so glaube, dass ich eben auch eigenes Geld investiere. Und ich bin ja in dieser ganzen Phase immer überzeugt gewesen. Zum Beispiel gibt es da auch so eine Vorgeschichte, als ich mal eine Filmfinanzierung hatte, die kurzfristig platzte, habe ich mir bei Herrn Trebitsch, der damals ein berühmter Filmproduzent war, aus Ungarn kam, habe ich mir Geld geliehen und der hat es mir auch geliehen und hat gesagt, aber müssen Sie haben immer negativ unterm Bett. Und so habe ich angefangen, meine eigenen Filmnegative zu sammeln. Ja. Ich habe eine ganze Menge und das heißt Rechte. Aha. Und wenn man Rechte haben will, muss man für Rechte investieren. Rechte kriegt man nicht geschenkt, auch nicht vom Sender, sondern man muss dafür auch Geld investieren. Okay. Und da ich glaube, dass Filmrechte immer wieder ein Kapital sind, nehmen Sie zum Beispiel einen Film Kamikaze 1989 mit Fassbinder in der Hauptrolle. Der ist im letzten Jahr wieder in Amerika, in New York, entdeckt worden und läuft seitdem dort im Kino und auf DVD. Und ich finde, das macht doch den Beruf besonders spannend, dass die Arbeiten, die man herstellt, nicht in Vergessenheit geraten, sondern dass man sie immer wieder zeigen kann.
Das stimmt. Es ist ja auch so, dass wenn Sie in die Rechte investieren mit Geld, dann kassieren Sie ja später auch wieder, wenn diese Filme wiederholt werden.
Naja, klar, wenn Sie die Rechte haben. Sonst gibt es ja leider bei den deutschen Sendern die Wiederholungen, die sind auf einer Buyout-Basis geschlossen worden. Das heißt, es gibt keine Wiederholungsgebühren, weder für Autoren, Regisseure, Schauspieler, geschweige denn für Produzenten. Das ist im Ausland ein bisschen anders, weil da sind zum Beispiel in Frankreich selbst bei Auftragsproduktionen die Lizenzzeiten zwischen 3 und 5 Jahre festgelegt und dann hat der Produzent die Möglichkeit, seine Produktion nochmal zu verwerten. Mhm. Und das ist in Deutschland nicht so, da arbeiten wir aber dran.
Müssen Sie eigentlich als Filmproduzentin, Frau Ziegler, Sie machen ja immer noch so um die 12 Filme im Jahr, habe ich gelesen, müssen Sie immer Geld vorschießen? Gibt es nicht auch manchmal komfortablere Bedingungen?
Ach, das wäre schön. Es ist halt so, man hat die Verträge und bei den Sendern sind natürlich die Verwaltungsabläufe auch ganz schön gewaltig. Und bis dann die erste Rate zur Auszahlung kommt, ist es oft so, dass wir dann schon Drehschluss hatten. Also ich meine, nicht immer. Manchmal gibt es auch die positive Überraschung, dass der Vertrag zu Drehbeginn kommt. Aber das ist eher eine Ausnahme.
Man stellt sich das immer so glamourös vor. Sie sind auf vielen Galas eingeladen, haben ja auch etliche Preise eingeheimst.
Viele, ja.
Etliche. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ich nenne nur drei. Einen Emmy Award, Grimme-Preis und...
Grimme habe ich ganz viele für die lange Zeit.
Es sind viele. Den deutschen Filmpreis Lola für ihr Lebenswerk. Die Filmproduzentin Regina Ziegler blickt heute zurück auf ihr filmreiches Leben und erzählt davon bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Geht's nicht, gibt's nicht, heißt diese Biografie. Sie sprachen eben von dem Fassbinder-Film Kamikaze 1989. Der läuft inzwischen jede Woche in Berlin in Ihrem eigenen Kino. Filmkunst 66 heißt es. Sie haben nämlich das Kino gekauft, Frau Ziegler, in der Bleibtreustraße, in dem 1973 Ihr erster Film lief. Ich dachte, ich wäre tot. Da hat sich der Kreis ja ganz schön wieder geschlossen.
Also erstmal Komplimente, haben Sie ja ganz toll recherchiert. Sie sind jetzt die Erste, die das rausgefunden hat und das finde ich super. Ja, da lief, ich dachte, ich wäre tot und mit einem großen Erfolg. Es gab damals den Filmkritiker, der Filmkritiker Papst war, Friedrich Luft. Und der hat im RIAS immer die Stimme der Kritik jeden Sonntag um 11 gehabt und hat gesagt, meine Damen und Herren, da läuft doch jetzt im Filmkunst 66 ein Film, der ist so komisch und ich hätte nie gedacht, dass es in Deutschland auch einen Regisseur gibt, der komische Filme machen kann. Ich habe mir den angeguckt, sagte Herr Luft, und ich kann Ihnen nur sagen, den müssen Sie sehen. Und ab dem Sonntag, am Freitag, früher liefen die Filme am Freitag an und nicht am Donnerstag, bis Sonntagabend standen die Leute Schlange, über viele Wochen waren wir ausverkauft. Und so hat Friedrich Luft uns damals mit seinem Kompliment und dieser Top-Kritik eigentlich zu einem guten Start in Berlin verholfen. Und das Kino habe ich natürlich weiter verfolgt, das haben dann die Stadlers betrieben. Und dann waren die Stadlers in der Situation, dass sie aufhören wollten. Und dann habe ich mich natürlich gekümmert und habe das Kino zusammen mit Tanja, mit der Tochter, übernommen. Und wir haben das dann renoviert. Und das hat wunderbare Sitze, auf denen man sich auch mal richtig entspannen kann. Und wenn ein guter Film läuft, dann hat man das Gefühl, es ist so wie zu Hause, wie vor der Glotze, wo man sich in einen bequemen Sessel lehnt. Und einfach mal genießt. Und das passiert immer häufiger, weil das Kino deckt seine eigenen Kosten. Und das ist für uns die Möglichkeit, dass wir es beibehalten können und nicht aufgeben müssen.
Immerhin. Ich war leider noch nicht drin. Werde ich, sobald es geht, mal nachholen.
Sollten Sie machen, ich würde Sie dazu einladen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Wie ist das Kino eingerichtet? Also wie ich Sie kenne, ich kenne Sie ja nicht persönlich, aber von dem, was ich gelesen habe, ist bestimmt viel Rot drin. Stimmt's?
Ja, es ist sehr viel Rot drin. Also mit dem Kino hat es so seine Bewandtnis gehabt. Wir saßen im Kino und Tanja sagte, sag mal, findest du nicht, das ist so der Charme der 80er? Und da ich meine Tochter gut kenne, wusste ich, das heißt Renovierung. Da habe ich gesagt, okay, sag mir Bescheid, wenn du wieder eröffnest. Und dann hat sie ist sowieso ganz schmal, irgendwie diese wunderbare Arbeit auf sich genommen und hat als erstes mal die Kinosessel abtransportieren lassen, indem sie im Internet eine Ansage gemacht hat. Heute ist Abschraubstunde von 19 bis 21 Uhr. Jeder kann mit dem Schraubschlüssel kommen. Und schon um 20 Uhr waren alle Kinosessel weg. Ich konnte gerade mit Mühe und Not mir noch 5 retten lassen. Die stehen jetzt bei mir im Büro als kleines Andenken. Und so hat sie wirklich mit voller Energie diese Renovierung betrieben. Und als Hommage an Regina, an die Mutter,
an sie?
Hat sie eine richtige, wunderbare, rote Wand tapezieren lassen. Sieht so ein bisschen gemuschelt aus und ist ein Hingucker und zwei große rote Säulen. Und da wusste ich, ich bin wieder angekommen.
Naja, Frau Ziegler, Rot scheint Ihre Lieblingsfarbe zu sein. Ihre Biografie, der Umschlag, ist in Rot gehalten. Und Sie haben feuerrote Haare, schon ja fast immer. Einen knallroten Lippenstift tragen Sie gerne auf. Auf dem Bild Ihrer Biografie, auf dem Titelbild, tragen Sie einen roten Schal. In Ihr Büro führt ein roter Teppich, habe ich gelesen. Warum rot? Was bedeutet Ihnen diese Farbe?
Ja, die Farbe mit dem Rot, das ist eine Geschichte, die mich mein Leben lang begleitet hat. Ich war 4 Jahre alt. Wir waren inzwischen in Obernkirchen angekommen, im Weserbergland. Also wir waren damals viel auf der Flucht. Und meine ältere Schwester brachte mich in den Kindergarten in einem großen Haus. Und neben dem Kindergarten war ein kleines Kästchen. Da war ein großer roter Knopf und da war noch eine kleine Scheibe davor. Und ich bin da immer stehen geblieben und meine Schwester hat gesagt, pst, jetzt geh mal weiter und hat mich weiter geschubst. Und dieser Knopf, dieser rote Knopf, hatte eine unheimliche Anziehungskraft auf mich. Und eines Morgens hatte die Schwester, die Barbara, ist ganz eilig, weil sie zu spät gekommen wäre in die Schule, und hat gesagt, so, jetzt lauf da mal rein. Und da dachte ich, das ist die Gelegenheit. Hab einen Stein genommen, hab das Scheibchen eingeschlagen und hab den roten Knopf gedrückt. Und es kamen auf einmal ganz viele rote Autos. Und da habe ich gedacht, Rot ist die Farbe der Macht, da kannst du was mitmachen. Und deswegen habe ich mich auf Rot eingestellt. Deswegen ist das Daumenkino rot, das Firmenzeichen rot, der rote Teppich da und ich habe viele rote Sachen. Und manchmal sehe ich auch rot.
Tja, und rot ist ja, rot ist allerdings auch die Farbe der Liebe. Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, Frau Ziegler, dass Ihr verstorbener Mann Wolf Grimm Ihnen ja regelmäßig rote Rosen hingestellt hat, mitgebracht hat.
Ja, nicht nur rote Rosen, er hat mir auch rote Hüte gekauft. Wir hatten ja irgendwann das Gefühl, dass mir Hüte gut stehen und dann fing er an, für jeden Film einen Hut zu kaufen. Mit dem großen Luxus in der Madison Avenue in New York gab es einen tollen Hutladen. Und ich musste dann immer rausgehen, wenn er die Kreditkarte zückte. Und ich sagte dann immer zu ihm, du, aber was nützt mir die teure Hüte? Die nimmt ja die Bank nicht in Zahlung, wenn ich mal einen Kredit wieder brauche. Aber ich habe mich immer gefreut. Und ja, mit dem Rot ist nach wie vor so. Deswegen, Sie wissen ja, das Wort Erotik hat ja auch das Wort Rot.
Stimmt, ja.
Und deswegen habe ich auch erotische Filme produziert, weltweit mit den berühmtesten Regisseuren der Welt, die alle begeistert waren, als ich sie anrief. Zum Beispiel der erste war Bob Rafelson, der hat ja den Film gemacht, zum Beispiel Wenn der Postmann zweimal klingelt oder Die schwarze Witwe. Den habe ich angerufen, damals gab es noch West- und Ost-Berlin und habe gesagt, ich bin ja so eine kleine Produzentin aus West-Berlin und ich möchte einen erotischen Film machen. Und dann hat er gesagt, ja, da bin ich sofort dabei und hat mir spontan die Geschichte von Wet, so heißt der Film, erzählt. Der Film ist dann auch in Cannes gelaufen, überhaupt die ganze Reihe ist auf 487 Festivals weltweit gelaufen. Und ich habe dann auch mit Susan Seidelmann der Dutch Master gemacht, da hatte ich eine Oscar-Nominierung und mit Ken Russell und Nick Rogue. Ich hätte gerne Brian De Palma-Film dabei gehabt, aber ich habe so tolle andere Regisseure gefunden, deswegen, na gut.
Und von der Erotik bis zur Liebe ist es nicht mehr weit, Frau Ziegler. Deswegen kommen wir jetzt zu Ihrem nächsten Musikwunsch von den Beatles, All You Need Is Love.
Genau, das ist ein Titel, den ich heute immer noch liebe, den habe ich, seitdem es ihn gibt, gehört. Oft alleine, oft mit Wolf oder mit vielen Leuten. Und ich spiele ihn auch gerne mal, wenn ich über mein Leben nachdenke.
Von den Beatles hat sich die Filmproduzentin Regina Ziegler gewünscht und diese Musik kommt immer wieder mal in ihrem Leben vor, haben Sie eben erzählt, Frau Ziegler, immer wenn Sie über Ihr Leben nachdenken. Ich nehme an, es ist ja gerade 2 Jahre her, dass Ihr zweiter Mann Wolf Grimm verstorben ist. Da werden Sie zurzeit auch noch häufig drüber nachdenken oder an ihn denken. Sie waren 44 Jahre mit diesem Mann zusammen, davon die meiste Zeit verheiratet. Wie konnte das gut gehen, zusammen leben, zusammen arbeiten und zusammen lieben?
Ja, wenn man sich liebt, dann ist alles möglich. Ja, der eine kam vom Nordpol, der andere vom Südpol. Wir sind aufeinander geprallt, dann gab es den großen Knall, den Urknall. Und der hat eben diese Zeit gedauert. Und wenn Wolf nicht so krank geworden wäre, leider, hat er ja einen schweren Krebs gehabt, dann würden wir jetzt noch weiter knallen.
Das heißt, Sie haben auch häufig gestritten.
Natürlich, das gehört doch dazu. Ein Leben ohne Streit ist doch langweilig. Das Schönste ist doch die Versöhnung, wenn man sich wieder in die Augen schaut und sagt, sind wir doof gewesen, dass wir uns gestritten haben und jetzt haben wir uns wieder lieb. Ist so schön.
So eine Beziehung verursacht ja auch Reibung und Reibung wiederum Funken. Da haben die Funken gesprüht, was ja auch für eine kreativ-künstlerische Beziehung sehr vorteilhaft sein kann.
Das kann man wohl sagen, denn es gibt so viele Leute, ich bin ja viel unterwegs und wenn ich mal frühstücken gehe in einem Hotel, dann sehe ich so viele Pärchen, die lesen jeder für sich Zeitung und man merkt, die haben sich auch nichts mehr zu sagen. Ich meine, Zeitung lesen ist ja okay, aber wenn die so nebeneinander sitzen wie zwei Fremde, jetzt frage ich mich auch immer, warum sind die eigentlich zusammen?
Sie schreiben, in dieser Zeit ist mir so richtig bewusst geworden, was meine kleine Familie, Tanja, meine Tochter und meine Enkelin Emma für mich bedeutet. Als ihr Mann gestorben war, sie hatten sich eine Zeit lang dann zurückgezogen. Hatten Sie da das Gefühl, oh, mal kurz, wie geht's jetzt weiter?
Ja, ne, das habe ich jeden Tag, wie geht's weiter. Aber ich meine, damals sich von heute auf morgen einzustellen, dass man nicht mehr zu zweit lebt, sondern alleine lebt, heißt natürlich, bleibe ich an dem Ort, bleibe ich in dem Haus, was verändere ich jetzt? Und für mich war das auch eine Zeit lang noch sehr schwierig. Ich bin ja dann sehr viel unterwegs gewesen und es war üblich zwischen Wolf und mir, wenn einer verreist war, angekommen ist, anzurufen. Und ich ertappte mich die ersten Monate auch immer noch dabei, dass ich dachte, jetzt muss ich Wolf anrufen und sagen, wie die Reise war und was schön war und wo ich mich geärgert habe. Und dann merkt man irgendwann, dass das nicht mehr möglich ist. Und ja, jetzt rufe ich dann meine Tochter an und die freut sich. Ist doch auch ganz schön.
Ja, was haben Sie danach verändert in Ihrem Leben, Frau Ziegler? Vielleicht die Arbeit, Gewohnheiten geändert, Freundschaften neu belebt, erlebt?
Ja, ich habe sehr viel mehr wieder gearbeitet und das ist mir auch gut bekommen, weil ich schöne Projekte habe, zum Beispiel das Musical von Udo Jürgens, Ich war noch niemals in New York, wird als großer Kinofilm gemacht, Universal wird verleihen, Philipp Stölze wird es inszenieren, das machen wir im Frühjahr. Es gibt die Reihe Kommissarin Heller, die inzwischen entstanden ist mit Lisa Wagner, die auch eine besondere Aufnahme gefunden hat. Es gibt so viele Projekte und die Filme, die brauchen auch so viel Zeit und dadurch habe ich das anders kompensieren können. Mhm. Verstehen Sie? Ich sitze eben nicht allein zu Hause, sondern wenn ich zu Hause bin, dann ist Wolf bei mir irgendwo. Und als ich jetzt die Biografie geschrieben habe, hatte ich jedenfalls das Gefühl, oft über die Schulter geguckt und hat gesagt, genau. Und manchmal ist mir durch den Gedanken an ihn dann auch nochmal was Besonderes eingefallen. Aber ich hatte ja nun leider irgendwann den Abgabetermin und jetzt weiß ich, was mir alles noch im Kopf ist, was ich noch schreiben könnte und mal sehen.
Na, dann schreiben Sie halt noch ein Buch, Frau Ziegler.
Ja, dann nehme ich den ersten Band als Zwischenbilanz und dann geht's weiter.
Zu erzählen hätten Sie bestimmt genug. Es gibt ja auch kaum einen wichtigen Menschen, nicht nur in der deutschen Filmbranche, sondern fast auf der ganzen Welt, der nicht in irgendeiner Arbeitsbeziehung zu Ihnen steht. Früher haben Sie oft Leute eingeladen zu sich nach Hause. Das war ein Kommen und Gehen. Sie haben auch gerne gekocht.
Aber das mache ich heute noch.
Ja, ein paar Ihrer Lieblingsrezepte stehen ja auch in der Biografie drin. Sie kochen für Freunde auch auf. So richtige Freundschaften, tiefe innige Freundschaften, gibt's die überhaupt in
Natürlich.
Der Filmbranche?
Natürlich, und wie? Was meinen Sie wohl? Ich habe ganz viele Freunde, die sich sogar Sorgen machen, wenn ich mich mal eine Woche nicht gemeldet habe und sagen, ist alles in Ordnung? Mhm. Außerdem verreisen die auch gerne mit mir, weil ich vielleicht auch ein unterhaltender Reisepartner bin.
Wie ist es, wenn Sie Verträge machen und ja auch so gerne kochen, vielleicht auch gerne essen gehen? Machen Sie immer noch Ihre Verträge manchmal auf Stoffservierten?
Na, das war früher so ganz schön. Das war für mich auch so ein Erfolgserlebnis, weil ich ja auch noch nicht so sicher war in den Vertragsverhandlungen. Zum Beispiel habe ich mit Herrn Gatzemeier, der damals den Gloria Verleih geleitet hat, das war der Verleih von Ilse Kubaschewski, und da habe ich den Film Chapeau Klack vorgeführt und Herr Gatzinger war ganz begeistert und sagte, ja, ich will den unbedingt rausbringen. Und was wollen Sie denn haben? Und ich wusste, Schamoni saß in Berlin und wartete, dass ich mit einer richtigen Erfolgsmeldung komme. Und dann habe ich gesagt, ich will 450.000 Mark. Und dann hat der gleich ja gesagt. Und da dachte ich, oh, ich hätte ja auch noch ein bisschen mehr sagen können. Aber ich dachte, naja, es war schon sehr okay. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, zu Hause habe ich eine Tochter. Und die fragt immer, was machst du denn mit den, solange mit den Leuten redest und so, was ist denn das? Und da habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne meiner Tochter zeigen, was ich heute gemacht habe. Und hier ist eine Serviette und da schreiben Sie jetzt bitte drauf. Und dann hat er das alles draufgeschrieben. Und dann bin ich mit dieser Serviette nach Hause gekommen. Und habe sie dem Schamoni gezeigt und hat er gesagt, du kannst nicht nur Filme produzieren, du kannst auch top verhandeln.
Und diese Tochter Tanja Ziegler ist ja schon längst mit ins Geschäft eingestiegen. Ziegler Film heißt ihre Firma, 42 Mitarbeiter oder vielleicht auch ein paar mehr oder weniger.
Das sind ein paar mehr geworden,
noch ein paar mehr. Und 500 Filme sind aus dieser Firma hervorgegangen. Ich nenne jetzt nur mal ein paar. Korczak mit 50 Küssen Männer anders. Die Wölfe, Rückkehr nach Montauk ist noch nicht so lange her. Und die dreiteilige Reihe Weißensee. Die deutsche Geschichte hat Sie offenbar auch nicht mehr losgelassen, denn Sie haben öfter über die Entwicklungen in Deutschland Filme gemacht.
Ja, da gibt es ja auch noch mehr, sowas wie Fabian nach Kästner und die große Flatter von Leonie Ossowski, die ja in den 70er Jahren im Obdachlosenasyl spielt und einen sozialen Aspekt hatte. Ich habe auch Der Verleger, die Geschichte von Axel Springer gemacht und die letzten 6 Wochen im Leben von Willy Brandt im Schatten der Macht, bevor er zurückgetreten ist. Und ich finde, dass die deutsche Zeitgeschichte so spannend und so aufregend ist und dass sie nicht verloren gehen darf, weil ich immer wieder merke, dass junge Menschen mit der deutschen Zeitgeschichte nicht so beschäftigt sind, sich aber dafür interessieren, wenn man sie ihnen nahe bringt. Und wir zeigen ja ab und zu auch wieder in den Kinos diese deutschen Filme, die ja auch Gott sei Dank andere Produzenten und Regisseure immer wieder machen. Es gibt ja sehr viele Holocaust-Filme und zum Beispiel Korczak, der Film von Andrzej Wajda, der ist ja entstanden, obwohl er eigentlich gar keine Chance hatte, gemacht zu werden. Ich hatte mit Andrzej Wajda Schuld und Sühne an der Schaubühne, ich habe ja auch sehr viele Theaterverfilmungen gemacht, produziert und fragte Andrzej Wajda, weil ich mich einfach in den verguckt hatte, das heißt in seiner Arbeit, wie er mit Schauspielern umging, er war auch äußerst beliebt bei den Schauspielern der Schaubühne, ob er denn ein Projekt hätte, was ich vielleicht produzieren könnte, dürfte, sollte, würde. Und er sagte dann, ja, da gibt es einen Stoff, der heißt Korczak, das ist ein Drehbuch von Agnieszka Holland. Ich weiß nicht, wo das ist irgendwohin verkauft. Und wenn Sie das irgendwie hinkriegen, ich glaube nicht, dass Sie das schaffen werden. Und da hatte er mich natürlich schon gepackt, weil ich dachte, wenn Wajda sagt, das schaffen Sie nicht, dann wollen wir doch mal sehen. Und ich habe dann rausgefunden, wo der Stoff lag, bei einem englischen Produzenten, mit dem ich dann auch Kontakt aufgenommen hatte. Und der hatte einen zweiten Korczak-Stoff, den er lieber machen wollte, eigentlich der auch mehr das amerikanische Holocaust-Thema bedient hätte. Also ich habe bei dem gesessen 3 Tage und habe dann gemerkt, naja, so richtig überzeugt, dass er diese Zeit machen wollte, war er nicht, aber er wollte auch nicht loslassen. Und irgendwann nach 3 Tagen sagte er dann zu mir, you talk me dizzy. Also sie...
Hast mich dusselig geredet.
Ja, dusselig. Und dann sagte er, wenn ich in den nächsten 2 Tagen einen bankbestätigten Scheck von 250.000 Pfund auf dem Tisch habe von Ihnen, dann müssen Sie beide Stoffe kaufen, weil einen verkaufe ich nicht. Und dann dachte ich, naja, wenn ich zwei habe, ist ja besser als einen. Also ich habe das besorgt, habe Herrn Weider in Warschau angerufen. Der war so berührt und den Tränen nahe und er hat es nicht geglaubt. Und ich habe gesagt, Angie, ich glaube, wir machen den Film. Den haben wir dann auch gemacht, der lief auch in Cannes und in der ganzen Welt. Und dann habe ich Schindlers Liste von Spielberg gesehen. Und da steht hinten auf dem Nachspanntitel, ich danke Angie Weider für seinen Film Korczak. Und dann dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Und Michel Friedmann, der damals mit Spielberg dieses Event veranstaltete, wir waren alle zusammen eingeladen beim damaligen Bundespräsidenten in seine Villa. Und Michel kam dann mit Spielberg an der Hand zu mir und sagte zu Spielberg, das ist die Produzentin von Korczak. Und der Spielberg hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, wir müssen reden. Wir haben dann eine halbe Stunde geredet über seinen Film, über Korczak. Und ein Jahr später hat Andrzej Wajda den Life Achievement Oscar für Korczak und seinen anderen Film Asche und Diamant bekommen.
Und diese Produzentin mit der Riesenüberzeugungskraft heißt Regina Ziegler und hat ihre Biografie vorgelegt. Es sind mehr als 300 Seiten. Frau Ziegler, wenn Sie an Ihre frühe Faszination für das Kino zurückdenken, als 13-Jährige haben Sie sich ins Kino geschlichen mit Ihrer Mutter und geglüht vor Begeisterung, können Sie heute eigentlich noch so ganz ohne professionelle Hintergedanken einfach einen Film betrachten oder genießen?
Ja, das kommt drauf an. Wenn der Film gut gemacht ist, dann denke ich nicht über, wie er gemacht ist. Wenn er mich nicht so anspringt, dann gucke ich mal, ob der Schnitt richtig ist oder ob es im Bild vielleicht noch ein Mikro gibt, was man manchmal ja sehen kann, oder ob irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Aber wenn ich einen Film sehe, der mich so richtig... Also zum Beispiel Manchester by the Sea, den habe ich in New York gesehen. Da habe ich gleich den Verleiher, Herrn Steinschulte, angerufen und habe gesagt, Herr Steinschulte, der muss bei uns im Filmkunst 66 laufen. Und einmal als OMU, also original mit Untertiteln und dann auch synchronisiert. Und Herr Steinschulte hat uns den Film gegeben und der Film hat das beste Ergebnis von allen Kinos gemacht, weil unser Stammpublikum kam und kam und kam und er war viele Wochen ausverkauft.
12 Filme machen Sie im Schnitt noch im Jahr, Frau Ziegler. Und wenn man Sie so reden hört von Ihrer Begeisterung, dann glaube ich, brauchen Sie noch viele Jahre, bis Sie alle Ihre Projekte, die vielleicht irgendwo in Ihrem Kopf herumschwirren, auch verwirklichen können. Und das wollen Sie ja auch. 100 Jahre wollen Sie alt werden.
Ja, wenn ich dann noch klar im Kopf bin, so wie jetzt, und das alles kann, dann will ich das alles noch weiter betreiben mit voller Leidenschaft. Und ich gucke auch nicht auf die Uhr, zum Leidwesen meiner Mitarbeiter manchmal, weil ich dann auf einmal merke, oh Gott, jetzt ist es ja schon 8 und eigentlich hätte ich ja um 6 schon Dienstschluss anläuten können, aber die sind auch toll und bleiben und lassen mich nicht wissen, dass sie es irgendwie doof finden. Dafür machen wir dann auch mal, wenn es im Sommer ganz heiß ist, um 15 Uhr die Firma dicht und gehen Eis essen oder jeder macht, was er will. Aber ich gucke nie auf die Uhr, wenn ich arbeite, weil ich einfach dann so in meiner Arbeit vertieft bin, dass mir das egal ist. Mitarbeiter habe ich, die zu mir stehen, die mir zur Seite stehen und die mich auch immer wieder unterstützen. Und das ist auch ganz wichtig. Der Job ist ja nicht nur ein One-Woman-Job, sondern er ist ja auch ein Teamjob.
Und von diesem Teamjob und von dem Leben der Regina Ziegler, der erfolgreichsten Filmproduzentin in Deutschland, und sie war überhaupt die erste Frau in dieser Branche, in diesem Job, da gibt es noch viel zu erzählen. Und einiges kann man auch nachlesen in ihrer Biografie, Geht nicht, gibt's nicht. Das Buch ist im Bertelsmann Verlag erschienen. Und heute waren Sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Deswegen zum Schluss noch eine Ihrer Wunschmusiken. Sie haben sich Rod Stewart gewünscht, Sailing. Was steckt hinter diesem Wunsch?
Also mein Mann liebte Rod Stewart und hat auch eine Zeit lang seine Frisur getragen, was uns immer sehr zum Lachen brachte. Und Sailing war sein Lieblingslied. Und Sailing hat ja auch was damit zu tun, dass mein Mann und ich beide Fische sind und Rod Stewart gerne eben mit Sailing gehört haben. Und ich immer noch.
Regina Ziegler, vielen Dank.
Gerne und ich danke Ihnen.
I am sailing home. across the sea. I am sailing stormy waters.